Ich will mit einem Abschnitt anfangen aus dem Buch der Psalmen. Psalm 78. Dort finden wir eine Aufforderung an die Angehörigen des Volkes Israel, das, was sie von den Vätern gehört haben, ihren Kindern zu erzählen. Und zwar mit einer ganz bestimmten Absicht. Psalm 78, ich lese von Vers 1 an. Ein Maskil von Asaph. Horche mein Volk auf mein Gesetz. Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen, dem künftigen Geschlecht erzählen, den Ruhm des Herrn und seine Stärke und seine Wunderwerke, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gestellt in Israel, die er unseren Vätern geboten hat, um ihren Söhnen kundzutun. Damit sie kennte das künftige Geschlecht, die Söhne, die geboren werden sollten, und sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten und auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahrten. Es ist ein Merkmal, es gehört zur Eigenheit des Volkes Gottes, dass es Geschichtsbewusstsein hat. Und dass es auch die Geschichte vom Handeln Gottes an seinem Volk kennt, um daraus zu lernen, um sich selbst und die eigene Zeit daran zu messen, und daraus zu lernen, was hier der Psalm 78 sagt, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Ich habe gestern Abend in wenigen Sätzen etwas gesagt zum Ausgreifen dieser Erweckungsbewegung von England anfangend. Hat sie auf Wales und Schottland, auf Irland übergegriffen und gleichzeitig begann eine Erweckung in Nordamerika, nein, sogar etwas früher. Allerdings kam sie fast zum Stillstand und beim zweiten Besuch von Georg Whitfield in Nordamerika ist diese Erweckungsbewegung wieder in Gang gekommen und hatte erst ihren Höhepunkt erreicht. Bei der zweiten und bei der dritten Amerikareise von Georg Whitfield kam das amerikanische groß erwachende Great Awakening zu seinem Höhepunkt. Das Hauptwerkzeug dieser Erweckung in Amerika war ein Kongregationalistenprediger, so nannte man Angehörige von Gläubigen, die aus England ausgewandert waren im 17. Jahrhundert, die sich jener Verfügung, sich der Staatskirche unterzuordnen, nicht hatten beugen können, aus Gewissensgründen. Und es waren Zehntausende von solchen Gläubigen, die man Puritaner nannte und nennt, dann in die neue Welt ausgewandert, unter ihnen Presbyterianer, andere Kongregationalisten. Kongregationalisten waren eigentlich, wir könnten sagen, Freikirchler, die also das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat von der Bibel her verwirklichen wollten. Und zu diesen gehörte Jonathan Edwards. Nun, sein Name ist vor einigen Jahren in ziemlich überraschendem Zusammenhang genannt worden und zusammen mit ihm, mit Jonathan Edwards, auch der Name von Georg Whitfield. Und zwar hat man innerhalb der charismatischen Bewegung gesagt, das sei ein Vorläufer gewesen der charismatischen Bewegung, also jener Dinge, die man gehört hat, dass sie geschehen sind im Zusammenhang mit Toronto, nachher in Pensacola. Das seien also Phänomene, die bereits während des großen Erwachens im 18. Jahrhundert aufgetreten seien. Nun, wir wollen uns das etwas näher ansehen heute Abend, inwiefern man das in dieser Weise gleichsetzen darf. Aber jetzt zur Person von Jonathan Edwards. Er kam 1703 in East Windsor in Neuengland, also im nördlichen Teil der britischen Kolonien Nordamerikas, zur Welt. Mit 18 Jahren erlebte er eine gründliche Bekehrung und er hat das in folgender Weise beschrieben. Die Erfahrung jener inneren Wonne an Gott und an den Dingen Gottes, in denen ich mich seither so oft befunden habe, geschah, als ich die Worte las, dem ewigen König aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. 1. Timotheus 1,17. Beim Lesen dieser Worte drang ein Empfinden der Herrlichkeit Gottes in meine Seele. Es war dies ein neues Empfinden, das sich gänzlich von allem unterschied, was ich je gekannt hatte. Ich war bald meines Standes der Errettung vor Gott gewiss, aber das genügte mir nicht. Ich hatte heftige Sehnsucht in meiner Seele nach Gott und nach Christus, nach mehr Heiligkeit, wovon mein Herz so voll war, dass ich meinte, es müsse brechen. Das ließ mich oft an die Worte des Psalmisten denken. Mein Herz bricht vor Verlangen. Psalm 119, Vers 20. Nun, aus diesem Zeugnis könnte man meinen, Jonathan Edwards sei ein eher träumerisch veranlagter Mensch, introvertierter Mensch gewesen. Dabei war er im Gegenteil ein ungeheuer, wacher, scharfsinniger Mensch, der in den Jahren, da er am ziemlich neu gegründeten College von Yale als Tutor, also so als Studentenbetreuer, wirkte. Während jener Zeit hatte er philosophische und naturwissenschaftliche Werke geschrieben, die ihm den Ruf eingetragen haben, er sei der größte Intellektuelle Amerikas im 18. Jahrhundert gewesen. Zudem war er auch ein ungeheuer fleißiger, arbeitsamer Mensch, der, was man an seinen Schriften auch merkt, auf dem Büchertisch liegen übrigens seine gesammelten Werke auf, dass er in seinem Denken ungeheuer systematisch war. Und so hat er auch gepredigt. Und manche denken ja, Erweckung und mächtiges Wirken des Heiligen Geistes schließe das aus. Aber das stimmt eben nicht, wie ich gestern schon sagte. Und das zeigt sich abermals an diesem Mann. Aber was seine wirkliche Leidenschaft war, vom Tag seiner Bekehrung an, das war das Wort Gottes. Und er wurde dann bald Pastor in einer Kongregationalistengemeinde in Northampton in Massachusetts. Er sagt von jener Zeit nach seiner Bekehrung auch Folgendes: Ich hatte damals und auch später größere Wonne an den Heiligen Schriften als an irgendeinem anderen Buch. Oftmals war es mir, als rühre beim Lesen jedes einzelne Wort mein Herz an. Das ist eines der untrüglichsten Merkmale wahrer Erweckung. Eine innige Beziehung zum Wort Gottes. Das Wort Gottes bekommt ein Gewicht, das es vorher nie hatte. Das ist ein Zeichen für geistliche Erweckung, für das Wirken des Heiligen Geistes. Denn das ist das Mittel, das Gott bestimmt hat, um seine Gedanken, seine Absichten, seinen Willen uns bekannt zu machen und Menschenherzen seinem Willen zu unterwerfen. Durch Gottes Wort wirkt Gottes Geist. Nun, Ähnliches hatten wir gestern auch bei Georg Whitfield gesehen. Hier noch ein Zitat aus seinen Tagebüchern. Kurz nach seiner Bekehrung sagt auch Whitfield: Ich legte alle anderen Bücher beiseite und begann, auf den Knien die Heiligen Schriften zu lesen und betete über jede Zeile, jedes Wort. Das war wahrhaftig Trank und wahrhaftig Speise für meine Seele. Täglich empfing ich von neuem Leben, Licht und Kraft von oben. Ich empfing mehr Erkenntnis beim Lesen des Buches Gottes während eines einzigen Monats, als ich aus allen Büchern von Menschen je hätte gewinnen können. Nun, die Zeit, in die die Bekehrung von Jonathan Edwards fiel, war eine Zeit eigentlich des geistlichen Niedergangs. Es sah allerdings anders aus in England. Es war nicht diese Sittenlosigkeit, diese Verrohung, die England kennzeichnete. Denn diese Kolonien, die waren zu einem Großteil von Puritanern gegründet und aufgebaut worden. Und so merkte man diesen Einfluss schon. Allerdings war der Glaube der Puritaner nur noch Erbe. Historisches Erbe, lebendiger Glaube war kaum noch da. Aber das kann ja genauso fatal, ja teilweise noch gefährlicher sein, denn die Menschen hielten sich für Christen und waren eigentlich gar keine Christen. Bevor es zu diesem großen Erwachen kam, musste also dieser Geist des Schlafes gebrochen werden. Die Menschen mussten buchstäblich aufgerüttelt werden. Und wie sollte das geschehen? Der Großvater von Jonathan Edwards, ein gewisser Salomon Stoddard, er war vor ihm Prediger dort in Northampton gewesen. Und er schrieb in einem Büchlein, das Büchlein heißt A Guide to Christ, Führer zu Christus. Und dort gibt er Anleitung, wie der Verkündiger das Evangelium zu verkündigen habe, damit Menschen zu Christus kommen. Und ich habe mir einen Satz herausgeschrieben aus dem Vorwort zu diesem Buch. Er nennt dort drei Dinge. Der Prediger ist verpflichtet, zuerst die angedrohte Strafe des Gesetzes zu predigen, sodann die Unfähigkeit des Menschen und die Souveränität Gottes. Diese drei Dinge werden die Seele zu Christus führen. Zuerst die Strafe des Gesetzes. Das Gesetz stellt den Menschen ins Licht und zeigt ihm, er ist schuldig vor Gott. Und Gott wird den Sünder und die Sünde richten. Sodann zeige ihm seine Unfähigkeit, zeige ihm das Ungenügen all seiner Anstrengungen und all seiner Fähigkeiten. Und dann drittens zeige ihm, dass Gott, und das finde ich das Erstaunlichste von allem, dass Gott in der Errettung souverän ist. Und das zeigt dem Menschen, dass er völlig auf Gott geworfen ist. Dass er sich also nicht ausrechnen kann, ich muss A, B und C machen, dann wird Gott mich retten. Denn so geht es nicht. Und das haben offensichtlich Jonathan Edwards und Zeitgenossen von ihm, William Tennant und seine vier Söhne, Gilbert, John, William werden genannt, Charles. Die haben angefangen, in einer Weise zu predigen, die man sich nicht mehr gewohnt war. Denn die Verkündiger hatten sich sonst üblicherweise angewöhnt, die Zuhörer so anzusprechen, als seien sie Christen, und sie waren keine Christen. Die Botschaft, die zu predigen war, war also nicht, glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Nun, das klingt ziemlich provozierend, aber so hat es Edwards formuliert. Das ist zwar die von Gott genannte Bedingung zur Errettung, aber zuerst muss man den Menschen zeigen, warum sie glauben müssen, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben, warum sie errettet werden müssen. Und damit das geschieht, muss der Mensch zuerst von seinem Zustand überführt werden. Thomas Bolton, ein Puritaner, schrieb 1640, der Mensch muss sich zuerst im Elend befinden, ehe er anfängt, ein Heilmittel zu suchen. Er muss krank sein, ehe er sich zum Arzt begibt, muss im Kerker sein, ehe er um Begnadigung fleht. Ein Sünder muss niedergeworfen, aufgelöst, verdammt und verworfen und an sich selbst verzweifelt sein, ehe er nach seinem Retter Ausschau halten wird. Nun, das sind Leute, die sind uns allen kaum bekannt, aber einen Puritaner kennen wir alle. Das ist der bekannteste und auch meistgelesene aller Puritaner, John Bunyan. Und wir kennen wahrscheinlich auch das Buch, das nach der Bibel die größte Ausbreitung gefunden hat, wie man sagt, nämlich die Pilgerreise. Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Wie beginnt dieses Buch? Indem der Weg gezeigt wird, der Weg aus dieser Welt in jene Welt ewiger Glückseligkeit. Wie beginnt dieses Buch? Beginnt mit dieser Szene, wie Christ mit einem Buch in der Hand ganz verzweifelt ist und darüber fast zerbricht, dass er selbst und die Welt, in der er lebt, untergehen muss. Er ist also durch Gottes Wort von Gottes Zorn über seine Sünde überführt worden. So beginnt die ganze Reise von Christ. Und so, genau so, begann dann Edwards zu predigen. Er sagte, wiewohl der Mensch gefallen ist und damit auch verfinstert ist, hat er noch ein Gewissen. Er muss nun so angefasst werden, dass sein Gewissen ihm hart ins Gesicht starrt und er erkennt, dass er einen Priester und ein Opfer nötig hat. Edwards begann während eines Jahres sogar mehr den Römerbrief auszulegen, sehr gründlich. Eine lange Reihe von Vorträgen über die Rechtfertigung durch den Glauben. Und er begann dort, wo der Römerbrief anfängt, Gottes Zorn wird geoffenbart über alles Fleisch. Und die Auswirkung dieser Vorträge war folgende. Es gibt eine Geschichte des großen Erwachens, The Great Awakening, von einem gewissen Joseph Tracy, 1842 zum ersten Mal erschienen. Aber das wird immer wieder neu aufgelegt. Man kann das also auch jetzt beziehen, dieses Buch. Er hat die Auswirkungen dieser Vorträge folgendermaßen zusammengefasst. Die Auswirkung dieser Vorträge war, dass alle jene Hoffnungen auf den Himmel gänzlich weggefegt wurden, die sich auf ihr eigenes Tun gründeten. Es wurden ihnen die Augen geöffnet zu erkennen, dass alle ihre vorherigen Werke, ihr sittsamer Wandel, ihr Bekenntnis zum neuen Bund, die Teilhabe am Abendmahl, in Gottes Augen nichts gelten. Und dass diese Gott keinerlei Verpflichtung auferlegen, ihnen geistliche Gunst zu erweisen. Diesen Vorträgen folgten andere, in welchen Edwards Gottes absolute Souveränität bezüglich der Errettung von Sündern und seine gerechte Freiheit im Erhören von Gebeten oder dem Beachten der Bemühungen des natürlichen Menschen darlegte. Jener Gedanke von Gottes gerechter Freiheit ist ein Gedanke von ungeheurer Kraft. Gott ist im Gewähren des Heils unumschränkt. Seine Freiheit ist vollkommen. Nichts, das der natürliche Mensch getan hat oder tun kann, beeinträchtigt in irgendwelcher Weise diese Freiheit. Noch verpflichtet sie Gott zu einer günstigen Entscheidung. Und diese seine Freiheit ist gerecht. Es ist gerecht, dass es so ist. Sünder haben es sich eigenhändig erwirkt und verdienen daher jetzt, augenblicklich, die Verdammnis. Und Gottes Freiheit, die Verdammnis sofort zu verhängen oder sie noch aufzuschieben oder Menschen gemäß seinem eigenen Wohlgefallen gänzlich davon zu erretten, ist eine äußerst gerechte Freiheit. Wenn der Sünder erkennt und fühlt, dass diese Lehre wahr ist, dann weiß er, dass ihm kein anderer Weg offen steht, als Gott zu Gott um Erbarmen zu schreien. Aber wird dieses Abgeschnittensein von jeder Hoffnung ihn nicht in Verzweiflung stürzen oder ihn hemmungslos machen? Das wäre in der Tat so, gäbe es nicht die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, welche den, der keine guten Werke hat, ermuntert, an den zu glauben, der den Gottlosen rechtfertigt. Sie lehrt den Sünder, dass in Gott überströmende Güte ist, welche solche erreicht, die keinerlei Anspruch darauf haben, gerettet zu werden. Und sie lehrt in dieser Güte zu vertrauen. Und das ist in knappen Zügen zusammengefasst die Art, der Inhalt, die Substanz der Botschaft von Edwards. Und gegen Ende von 1734 begann ein Werk der Erweckung in dem Städtchen, wo er wohnte. Er selber schreibt, der Geist Gottes begann in außergewöhnlicher und wunderbarer Weise unter uns zu wirken. Ganz plötzlich wurden der Reihe nach 5 oder 6 Personen in errettender Weise bekehrt. Sogleich danach wurden alle Teile des Städtchens und Menschen jeden Standes und Alters von einer Sorge um die großen Dinge des Glaubens und die ewige Welt ergriffen. Und dann heißt es, die Seelen kamen gleichsam in ganzen Scharen zu Jesus Christus. Dann kam diese Erweckung nach einiger Zeit zu einem Stillstand und dann erlebte Edwards das, wovon ich gestern auch in Bezug auf Whitfield sprach. Gott führt ihn in die Tiefe, durchs Tal der Demütigung. Und er hat das nachher folgendermaßen geschildert, wie Gott anfing, ihn immer tiefer von seiner eigenen Sündhaftigkeit zu überführen. Meine Bosheit, so wie ich in mir selbst bin, erschien mir lange als so unaussprechlich, dass sie alle meine Gedanken und alles Vorstellen verschlang, gleich einem unermesslichen Katarakt oder gewaltigen Bergen über mir. Ich finde keine bessere Art zu umschreiben, wie wir meine Sünden erschienen, als unendlich auf unendlich zu häufen und unendlich mit unendlich zu multiplizieren. Es beschämt mich außerordentlich, wenn ich daran denke, wie ich als junger Christ nicht ahnte, wie tief die Abgründe der Bosheit, des Hochmuts, der Heuchelei, der Tücke und der Verlogenheit waren, die noch in meinem Herzen hausten. Das ist genau das, was ein Paulus auch sagt: Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes. Und in dem Maß, wie er von seiner radikalen Verderbtheit überführt wurde, wuchs aus seiner Überzeugung, die Errettung muss vollständig Gottes Werk sein. An mir ist nichts Gutes, das irgendwie Gott mir gegenüber günstig stimmen könnte. Die Errettung ist ein Werk der Gnade Gottes. Ich habe seit meinem ersten Überführtsein ein ganz anderes Empfinden gegenüber Gottes Souveränität bekommen als damals. Ich bin seither nicht allein überführt, sondern die Überzeugung weckt Wonne in mir. Mir ist die Lehre oft überaus köstlich und lieblich erschienen. Es gefällt mir überaus, Gott absolute Unumschränktheit zuzuschreiben. So empfand ich von Anbeginn durchaus nicht. '41 begann diese Erweckung wieder aufzuleben und das war gerade das Jahr 41, in dem Whitfield zum ersten Mal Edwards besuchte. Und in jenem Jahr, am 8. Juli 1741, hielt Edwards die Predigt, die bekannteste, die berühmteste geworden ist, dieser ganzen Erweckungszeit. Manche, die Edwards gar nicht kennen, die wissen, dass er einmal eine ganz schlimme Predigt gehalten haben soll, eine furchtbare Höllenpredigt. Sinners in the hands of an angry God. Sünder in den Händen eines zürnenden Gottes. Ich habe diese Predigt vor 3 Jahren ungefähr erstmals gelesen. So in einem Büchlein war die ganze Predigt abgedruckt. Und jetzt noch, wenn man sie liest, ahnt man etwas von der außergewöhnlichen Kraft, die diese Predigt begleitete. Denn im Anschluss an diese Predigt geschahen Dinge, wirklich aufsehenerregende Dinge, die aber bald dann auch zu Missbrauch und auch zu Missverständnissen führte. Ich will das jetzt schildern, was diese Predigt auslöst, aber zuerst einige entscheidende Sätze aus dieser Predigt vorlesen. Er ging aus bei seiner Predigt von 5. Mose 32, Vers 35. 5. Mose 32, Vers 35. Da steht: Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß, im Englischen steht, slip, also da ihr Fuß gleiten wird. Nun, was ich äußerst bemerkenswert finde, ist, dass hier eine Wahrheit verkündigt wird, gepredigt wird, die wir fast nicht mehr zu predigen wagen, nämlich Gottes Zorn und Gottes Gericht. Ich las vor einigen Jahren einen Artikel in einer amerikanischen Wochenzeitschrift, Newsweek, und ich glaube, es war der Leitartikel dieser Nummer, behandelte die Frage der Hölle und der ewigen Verdammnis. Und irgendwie als Überschrift hieß es ungefähr so, was ist denn aus der Hölle geworden? Es hatte jemand Untersuchungen angestellt im Zusammenhang mit diesem Artikel und festgestellt, dass von allen theologischen Zeitschriften, die an den verschiedenen amerikanischen Hochschulen, theologischen Ausbildungsstätten erschienen, das müssen ziemlich viele sein, er hat sie untersucht und er musste bis ins Jahr etwa 1901 oder 2 zurückgehen, bis er einen Artikel fand, der über die Hölle handelte, über die ewige Verdammnis. Es ist ein Thema, wo wir denken, ja, es steht zwar in der Bibel und ja, wir geben es zu, wenn wir gefragt werden, wir müssen ja irgendwie, aber wir schämen uns irgendwie, darüber zu reden. Und ich frage mich, ob wir da richtig liegen. Wie halten wir es mit unseren Kindern, wenn unsere Kinder frech werden und übermütig werden, weil es ihnen einfach zu gut geht? Und wenn sie anfangen, die Liebe und die Zuneigung der Eltern für etwas Selbstverständliches anzunehmen und ihnen nicht mehr zu gehorchen, dann kommen wir ihnen nicht und hätscheln und tätscheln sie, sondern dann gibt es Tätsch. Ja, dann werden wir hart und streng mit ihnen, weil sie genau das brauchen. Und wir leben ja in einer Zeit, wo die Menschen wirklich es sich gut gehen lassen. Gott hat seine Güte und Freundlichkeit unserer Zeit und unserer Generation erwiesen, wo wir allen Anlass und allen Grund hätten, Gott wirklich dafür dankbar zu sein. Aber es sieht ja genau im Gegenteil so aus, dass aller Wohlstand, alle Wohlfahrt, aller Friede nur dazu führt, dass der Mensch immer frecher wird gegen Gott, ihn immer offener herausfordert. Und ich frage mich, ob unsere Zeit ausgerechnet die Botschaft braucht, die wir fast nur noch predigen, nämlich, dass Gott lieb ist und uns liebt. Es ist wahr, es ist wahr. Aber wenn wir Gottes Heiligkeit und Gottes Gericht nicht predigen, wird alles Reden von Gottes Liebe zum Geschwätz. Spurgeon sagte einmal, if sin becomes a trifle, virtue will be a toy. Wenn Sünde eine Kleinigkeit wird, dann ist die Tugend ein Spielzeug, ein Nichts. Und John Flavel sagte einmal, es liegen hier hinten Bücher von ihm auf, er sagte einmal, Christus wird der Seele nie süß werden, wenn nicht vorher die Sünde ihr bitter geworden ist. Also das war die Predigt, der Tag der Rache. Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, der Herr Fuß gleiten wird. Und jetzt einige Schwerpunkte aus dieser Predigt. In diesem Vers wird die Rache Gottes über ein gottloses Israel angedroht. Der aus diesem Vers entlehnte Ausdruck, den ich als Überschrift über meine Predigt gesetzt habe, lautet, Ihr Fuß wird zur bestimmten Zeit ausgleiten. Das sagt Folgendes über die Strafe und das Verderben dieser gottlosen Israeliten. Dass sie alle Zeit dem Verderben ausgesetzt sind, so wie jemand, der auf glitschigem Boden geht, jederzeit in Gefahr steht, zu fallen. Es bedeutet, dass sie plötzlich und unverhofft verderben werden, so wie jemand, der auf glitschigem Boden geht, den Augenblick nicht absehen kann, in dem er fallen wird. Es bedeutet ferner, dass sie von selbst fallen werden, ohne dass ein anderer sie umstößt, so wie jemand, der auf glitschigem Boden geht, nichts außer seinem Eigengewicht braucht, um zu stürzen. Es bedeutet schließlich, dass die einzige Ursache, warum sie noch nicht gefallen sind und jetzt stürzen, der ist, dass der von Gott bestimmte Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, denn es heißt, dass ihr Fuß zur bestimmten Zeit ausgleiten wird. Dann werden sie sich selbst überlassen werden und fallen, indem sie durch ihr eigenes Gewicht niedergerissen werden. Gott wird sie nicht mehr halten. Und sobald er sie nicht mehr hält, stürzen sie ins Verderben. Die Beobachtung, auf die ich nun mit Nachdruck hinweisen will, ist die: Es gibt nichts, das gottlose Menschen auch nur einen Augenblick von der Hölle fernhält, als das bloße Wohlgefallen Gottes. Wenn ich sage, das bloße Wohlgefallen Gottes, dann meine ich damit sein souveränes Wohlgefallen, sein unumschränkter Wille, der durch keine Verpflichtung zurückgehalten und durch keine Schwierigkeit gehindert wird. Die Wahrheit dieser Beobachtung kommt in folgenden Betrachtungen zum Ausdruck. Erstens, es mangelt Gott nicht an Macht, die Gottlosen jeden Augenblick in die Hölle zu werfen. Zweitens, sie verdienen es, in die Hölle geworfen zu werden, so dass Gottes Gerechtigkeit ihn nicht daran hindert, jeden Augenblick seine Macht zu gebrauchen und sie alsbald zu verderben. Drittens, sie stehen bereits unter dem Urteil der Verdammnis. Sie verdienen es nicht allein, da hinabgestürzt zu werden, sondern das Urteil des Gesetzes Gottes, jener unwandelbaren Richtschnur göttlicher Gerechtigkeit, steht schon gegen sie. Sie sind jetzt schon der Gegenstand des gleichen Zornes und Grimmes Gottes, der seinen Ausdruck in der ewigen Pein der Hölle findet. Die Ursache, warum sie jetzt nicht in die Hölle stürzen, ist nicht etwa der, dass Gott ihnen nicht zürnte. Gott ist nicht so, wie sie selbst sind und wie sie sich ihn denken. Der glühende Zorn Gottes ist über ihnen und ihr Verderben schlummert nicht. Die Grube ist gegraben, das Feuer ist bereitet, der Ofen glüht, bereit sie zu verschlingen. Die Flammen rasen, das blitzende Schwert ist geschärft und steht über ihren Häuptern und unter ihnen hat der Abgrund seinen Schlund aufgerissen. Der Bogen des göttlichen Zornes ist gespannt und der Pfeil ist an die Sehne gelegt und die Gerechtigkeit richtet den Pfeil auf dein Herz. Der Bogen will schier springen und nichts hält den Pfeil zurück als das bloße Wohlgefallen Gottes, eines zürnenden Gottes, der in keiner Weise dem Sünder verpflichtet ist. O Sünder, bedenke diese große Gefahr, in der du schwebst. Es ist ein großer Glutofen des Grimmes, ein weiter und bodenloser Abgrund des flammenden Zornes Gottes. Und es ist Gottes Hand, die dich noch hält. Aber eines Gottes, den du selbst zu diesem Zorn erregt hast. Er zürnt dir nicht weniger als allen, die er bereits ins Verderben gesenkt hat. Du hängst an einem dünnen Faden und du hast keinen Teil an einem Mittler. So wird es dir ergehen, der du noch nicht bekehrt bist. Unendliche Macht und Majestät und der Schrecken des allmächtigen Gottes werden an dir kund werden durch die unaussprechliche Stärke deiner Qualen. Und nun hast du eine außergewöhnliche Gelegenheit. Es ist ein Tag, an dem Christus die Tür des Erbarmens weit aufgestoßen hat und mit gewaltiger Stimme die Sünder ruft. Darum wache an jeder auf, der außerhalb von Christus ist. Er wache auf und fliehe vor dem kommenden Zorn. Der Zorn des allmächtigen Gottes steht zweifelsohne über einem großen Teil dieser Versammlung. Es mache sich ein jeder auf und fliehe aus Sodom. Rette dich um deines Lebens willen. Sieh nicht hinter dich, bleib nicht stehen. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft werdest. Er konnte seine Botschaft nicht einmal beenden. Bevor er fertig war, ging ein Stöhnen und Wimmern durch die Reihen der Zuhörer. Das Wort Gottes hatte sie förmlich niedergerungen. Ein Augenzeuge jenes Abends hatte folgende Zeilen in sein Tagebuch geschrieben. Ich ging nach Enfield hinüber, wo ich Mr. Edwards von Northampton traf, der eine aufwühlende Botschaft über 5. Mose 32, 35 hielt. Bevor die Predigt fertig war, war ein großes Stöhnen und Schreien im ganzen Haus. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich fahre in die Hölle. Was soll ich tun, um Christi willen? Daher musste der Prediger innehalten. Die Schreie waren durchdringend und erstaunlich. Nach einer Zeit des Wartens war die Versammlung wieder stille, so dass Mr. Edwards beten und dann von der Kanzel steigen und sich mit den Menschen unterreden konnte. An mehreren Seelen geschah in jener Nacht ein verheißungsvolles Werk. Und oh, wie froh und wie lieblich sahen die Gesichter derer aus, die Trost empfangen hatten. Möge Gott es stärken und bestätigen. Wir sangen ein Lied und beteten und dann wurde die Versammlung entlassen. Nun, eben solche Dinge, die wurden dann zum Anlass und Das haben auch später und erst in den letzten Jahren wieder Leute zum Anlass genommen und gesagt, wenn Gottes Geist wirkt, dann fallen Leute um und beginnen zu schreien und sich zu wälzen und so weiter und haben dann das als ein Zeichen gesehen, dass man anstreben müsse um seiner selbst willen. Nichts ist dem Prediger selbst ferner gestanden als so etwas. Er hielt gar nicht Ausschau nach solchen Manifestationen. Und zudem waren die Leute, die waren durch Gottes Wort so aufgeschreckt, die konnten sich nicht mehr dieser Schreie enthalten, aber die waren sofort wieder beherrscht. Und die waren hellwach. Die lagen nicht da und wussten nicht, wo sie waren und was an ihnen geschah und wälzten sich am Boden und lagen da bewusstlos oder halb bewusstlos, sondern hellwach waren sie, denn der Geist Gottes macht uns wach. Und wir können uns das vielleicht ein wenig vorstellen, wie es jemandem zumute sein muss, wenn mit einem Mal Gottes Geist ihn mit seinen Sünden vor Gottes Angesicht stellt und er erkennt, dieser Gott zürnt mir und meiner Sünde. Und er hat die Macht, mich jetzt fallen zu lassen. Und wenn er mich fallen lässt, dann wehe mir. Wer will mich dann halten? Und sie brachen förmlich zusammen unter dieser Wahrheit. Und dann waren sie bereit zu verstehen, was Gnade ist und was Vergebung ist und was das Blut des Lammes bedeutet. Edwards hat die Erweckung und auch die Ergebnisse der Erweckung in der eben ihm typischen Art sehr gründlich analysiert und auch diese Phänomene, und er hat Folgendes dazu geschrieben an einer Stelle: Manchmal werden Personen an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und kurz bevor der Tag dämmert, ist ihnen alles schwarze Nacht. Es sind einige wenige Fälle, sagte er, aufgetreten. Also er hat das nie gefördert und auch nicht gesucht. Es sind einige wenige Fälle aufgetreten, in denen Personen einen solch ungeheuren Eindruck vom Zorn Gottes über die Sünde hatten, dass sie davon überwältigt wurden und laut riefen und es nicht fassen konnten, dass Gott solche schuldigen Geschöpfe noch am Leben lässt und sie nicht unverzüglich in die Hölle fallen lässt. Dann kam es auch manchmal vor, dass dann Menschen, wenn sie mit einmal begriffen, dass Gott ihnen gnädig ist, ein gnädiger Gott seinen Sohn für sie dahingegeben hat, auch für sie, auch für mich, dass dann der Druck, der auf ihnen war, als er von ihnen wich, dass die Erleichterung so groß war, dass sie lachten und weinten durcheinander. Und das gab dann Anlass zu dieser ganz, ich weiß nicht, wie ich sie umschreiben solle, verkehrten und kindischen Vorstellung vom heiligen Lachen, dass man um seiner selbst willen suchen solle. Das haben die doch nicht gesucht. Und er hat das in folgender Weise beschrieben, wie das manchmal aufgetreten ist. Es war äußerst wunderbar zu sehen, wie die Empfindungen der Menschen bewegt werden konnten, wenn Gott ihnen gleichsam plötzlich die Augen öffnete und in ihren Verstand eine Wahrnehmung und ein Verspüren der Größe seiner Gnade, der Fülle Christi und seiner Bereitschaft zu retten einließ. Dies, nachdem sie zuvor unter dem Eindruck ihrer Schuld und in der Erkenntnis göttlichen Zornes in einen Abgrund des Schreckens gesunken waren, in der Meinung, ihre Sünde sei jenseits allen göttlichen Erbarmens. Ihr freudenvolles Überraschtwerden ließ ihre Herzen gleichsam springen, sodass sie bereit waren, laut zu lachen, während sich gleichzeitig ein Strom von Tränen aus ihren Augen ergoss und sich so Lachen und lautes Weinen mischten. Nun, was dann passiert ist, ist, dass gewisse Leute anfingen, diese Dinge um ihrer selbst willen zu suchen und geradezu zu züchten, also Stimmung anzuheizen. Und dann meinte man, das sei ein Zeichen für Gottes Gegenwart, und möglichst viele lachten und weinten. Das hat Edwards und das hat auch Whitfield von Anfang an bekämpft. Ich lese einige Aussagen von Edwards dazu. Ein unausgewogener und unweiser Eifer und ein Maß an Schwärmerei schlich sich bald ein und mischte sich unter die Erweckung der Religion. Da ein so großes und allgemeines Erwachen in diesem Land neu war, hatten weder die Gemeinden noch die Pastoren gelernt, gründlich zwischen solider Religion und dessen verführerischen Nachahmungen zu unterscheiden. Und etwas weiter unten schreibt er, der Teufel hindert die Menschen, solange er kann. Wenn er aber sieht, dass er das nicht mehr vermag, dann schiebt er sie mit solcher Gewalt, dass sie vornüber stürzen. Sie haben das also, er hat das auch bekämpft, diese Phänomene, und aufgefordert, die Zuhörer, sobald jemand irgend so etwas anfing, stille zu sein, ruhig zu sein. Nun, ähnliche Dinge waren in England passiert 1739, also 2 Jahre vorher. Und zwar gerade als die sogenannte methodistische Erweckung 1739 richtig anfing und sich in London und Bristol und an anderen Orten ausbreitete. Aber ausschließlich unter der Predigt von John Wesley, nie unter der Predigt von Georg Whitfield. Ich lese einige Stellen dazu, einige Beispiele dafür. Ein junger Mann wurde plötzlich von heftigem Zittern am ganzen Leib erfasst und sank nach einigen Monaten zu Boden. Wir aber hörten nicht auf, Gott anzurufen, bis er ihn aufrichtete voll Frieden und Freude im Heiligen Geist. John Hayden, ein Mann ehrbaren Lebens und Wandels, änderte seine Farbe, fiel vom Stuhl, begann schrecklich zu schreien und sich selbst gegen den Boden zu schlagen. 3 Personen sanken fast gleichzeitig wie tot zu Boden, aber nach kurzer Zeit wurden sie aufgerichtet und wussten, dass das Lamm Gottes die Sünde der Welt wegnimmt, auch ihre Sünde weggenommen hatte. Nun, Wesley meinte zunächst, das sei ein Zeichen der besonderen Gegenwart Gottes. Und er hat das gefördert, aber nur während des ersten Jahres seines öffentlichen Predigens. Whitfield hat das von Anfang an abgelehnt. Er schrieb ihm einen Brief, als er das hörte, am 25. Juni 1739. Ich kann es nicht als richtig ansehen, dass Sie diese Krämpfe, in die Menschen unter Ihrem Dienst gefallen sind, ermutigen. Würde ich das auch tun, wie viele würden dann jeden Abend unter meiner Predigt zu schreien anfangen? Ich glaube, dass wir Gott versuchen, wenn wir solche Zeichen fordern. Dass darin auch etwas von Gott sein mag, zweifle ich nicht an, aber der Teufel, so glaube ich, drängt sich dazwischen. Nun, Wesley selber schrieb dann gegen Ende des Jahres, am Nachmittag war Gott mitten unter uns, um mehr zu trösten als zu überzeugen, aber seitdem ich das letzte Mal hier in Everton weilte, hatte sich in der Arbeitsweise der Gemeinde einiges geändert. Es geriet keiner mehr in Verzückung, niemand mehr schrie, keiner warf sich nieder und wand sich in Zuckungen. Die Gefahr bestand, dass außergewöhnliche Umstände zu viel Beachtung fanden. Satan ahmt oftmals das Wirken Gottes nach, um die ganze Arbeit des Herrn herabzuwürdigen. Also ihm begann es auch zu dämmern. Schon nach einem Jahr. Und so ist es ganz einfach nicht korrekt, wenn einige solche Dinge herausgegriffen werden, aus dem Zusammenhang herausgerissen, aus dem Leben von Edwards, aus dem Leben von Wesley, und nachher sagt man, das habe die Erweckungsbewegung damals geprägt. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Sondern das war fremdes Feuer. Und das haben die Werkzeuge dieser Erweckung ja selber gemerkt und sich darum dagegen gestellt. Nun, in Amerika haben dann Whitfield und Edwards gemeinsam diese Auswüchse bekämpfen müssen und das hat einiges an Arbeit gekostet. Hier ein Beispiel aus der 2. Amerikareise von Georg Whitfield. Weit davon entfernt, sich zu beherrschen, gaben verschiedene dem wilden Wuchern der Emotionen freien Lauf. Ein solches Beispiel ereignete sich in der Gemeinde von Salomon Williams in Lebanon. Also so hieß ein Städtchen dort in Nordamerika. Die Gegenwart von Georg Whitfield. hatte viele Leute aus der Gegend nach Lebanon angezogen, nachdem Whitfield seine Predigt über den Text "Den Heiligen Geist nimm nicht von mir" beendigt hatte, verließen Williams und Whitfield den Saal. Ein Augenzeuge berichtet, dass viele der Anwesenden danach sich in eine regelrechte Begeisterung hineinsteigerten, indem sie sprangen, tanzten, sangen und beteten, sodass die ganze Szene einem Tollhaus glich. Nun, ein Diakon war zurückgeblieben, der ist dann schnell gerannt und hat Whitfield geholt, und dann kam Whitfield zurück. Und er beschrieb das Geschehen dann so: Mr. Whitfield stampfte heftig mit dem Fuß auf den Boden und rief mit seiner Donnerstimme: Was sollen dieser Tumult und diese Unordnung bedeuten? Sofort war Ruhe im Haus. Einige antworteten schnell, sie seien so beglückt, ihren geistlichen Vater zu sehen und zu hören, dass der Geist sie so erfüllt hätte, dass sie sich nicht enthalten könnten, ihre Freude zu demonstrieren. Whitfield antwortete ihnen in seiner freundlichen Art: Meine Lieben, ihr seid wie die Rebhühner, die eben erst geschlüpft sind. Ihr rennt noch mit Eierschalen über den Augen umher und könnt nicht sehen, wohin ihr geht. Die Wirkung dieser milden Rüge war, dass jede Unruhe vollständig aufhört und jedermann sich sogleich nach Hause begab. Er sagte dann kurz darauf in einer Predigt vor einer Gemeinde in Neuengland: Es macht das Wesen der Schwärmerei aus, dass sie vom Geist Gottes ohne das Wort Gottes geführt sein will. Dabei ist es die Pflicht eines jeden Christen, sich vom Geist in Verbindung mit dem Wort leiten zu lassen. Nun, Whitfield und Edwards standen offensichtlich mit ihren Überzeugungen in der Tradition des historischen Glaubens der christlichen Kirche. Was die Reformatoren geglaubt und gelehrt hatten, was die Puritaner geglaubt und gelehrt hatten, das haben auch Whitfield und Edward geglaubt und gelehrt. Viele, die denken ja, wenn der Heilige Geist wirkt und wenn Erweckung ausbricht, dann geschehen die gleichen Zeichen und Wunder wie in den Tagen der Apostel. Das ist eine relativ neue Meinung, jetzt bezogen auf die Kirchengeschichte. Denn der historische Glaube der christlichen Kirche ist bis zur letzten Jahrhundertwende, oder um es genau zu sagen, bis 1903, 1904, einhellig fast der gewesen, dass die Zeichen und Wunder der Apostel beschränkt waren auf die Apostel und auf ihre Zeit. Nun, heute ist es ja umgekehrt. Wenn man heute das noch glaubt, dann ist man ein Außenseiter. Aber das hat sich erst in unserem Jahrhundert gewendet, sodass heute die allermeisten Christen denken, ja eigentlich, wenn wir glauben und wenn Gott Erweckung schenkt und schickt, dann geschehen die gleichen Zeichen und Wunder wie in den Tagen der Apostel. Dazu einige Zitate von Edwards und Whitfield. Zunächst aus einer Biografie über Edwards, die ein Engländer, Ian Murray, geschrieben hat. Er fasst so zusammen: Was die außerordentlichen, also die apostolischen Gaben angeht, so war Edwards des Glaubens, dass sie ausschließlich zum Kindesalter der apostolischen Gemeinde gehörten. Solche Impulse, wenn sie wirklich vom Geist herrühren, sind wesentlich und eigentlich Inspiration, also eben die Meinung, jetzt redet der Herr und so spricht der Herr, welche die Propheten und Apostel und andere vor Alters hatten. Es gab einige bibeltreue Christen in Neuengland, die meinten, dass eine herrliche Erweckung in der Endzeit teilweise darin bestehen würde, dass die außergewöhnlichen Gaben des Geistes wiederhergestellt würden. Für Edwards war das eine falsche und zudem gefährliche Meinung. Und er selber sagt im Zusammenhang mit seiner Analyse der Erweckung: Warum können wir uns nicht mit den lebendigen Aussprüchen Gottes begnügen, mit jenem heiligen und reinen Wort Gottes, welches wir in solcher Fülle und Klarheit besitzen, seit der Kanon abgeschlossen ist? Und an anderer Stelle sagt er: Die außergewöhnlichen Gaben wurden zur Gründung und Aufrichtung der Gemeinde in der Welt gegeben. Aber seit der Kanon der Heiligen Schrift vollendet und die christliche Kirche vollständig gegründet und aufgerichtet ist, haben diese außergewöhnlichen Gaben aufgehört. Georg Whitfield hatte die gleichen Überzeugungen. Er schrieb in einem Brief 1739: Der Teufel fängt an, das Werk Gottes nachzuahmen. Und weil seine Drohungen nichts ausrichten, verstellt er sich jetzt als ein Engel des Lichts, um so noch wirksamer sein Ziel zu erreichen, Bruder A und Bruder B, huldigen der Vorstellung, dass jetzt die Macht geschenkt werde, Wunder zu wirken. Und dass Christus jetzt komme, um die 1000 Jahre auf der Erde zu regieren. Aber ach, welche Notwendigkeit besteht für Wunder, wie die Heilung von kranken Leibern und wie die Herstellung Blinder, wenn wir jeden Tag sehen, wie durch die Kraft des Wortes Gottes die weit größeren Wunder geschehen. Werden denn nicht jetzt die geistlich Blinden sehend? Werden nicht die geistlich Toten auferweckt und die aussätzigen Seelen gereinigt? Und wird nicht das Evangelium den Armen verkündigt? Wenn wir doch die Substanz dessen besitzen, die einzuführen solche Wunder nur gegeben wurden, warum sollten wir Gott versuchen, indem wir weitere Zeichen fordern? Also wir sehen, dass sie ganz klar ihre Überzeugungen hatten, vertraten, lehrten. Und ich finde das schon bemerkenswert, wenn wir uns Gedanken machen über Erweckung, und das wollen wir auch lernen, aus der größten zurückliegenden Erweckung, es ist seither keine Erweckung mehr gewesen, die so groß war wie jene des 18. Jahrhunderts in England und Nordamerika. Die Werkzeuge dieser Erweckung hatten diese Überzeugungen. Und diese Erweckung geschah ohne Zeichen und Wunder. Das ist sicher bemerkenswert. Nun, ich sagte vorhin, sie standen in der gleichen Lehrtradition wie die Puritaner. Ich zitiere John Owen, der wahrscheinlich der größte Gelehrte unter den puritanischen Bibelauslegern war. Er war Chancellor, was immer das ist. Kein Mensch kennt sich aus bei diesen Titeln der englischen Hochschulen in Oxford. Auf alle Fälle hat er gesagt, bei all seiner akademischen Gelehrsamkeit und mit seinem hohen akademischen Rang, und das zeigt, wo er sein Herz hatte, dieser Mann, er sagt, ich würde meine ganze Gelehrsamkeit hergeben, wenn ich Christus so präsentieren könnte, like the Tinker of Bedford, wie der Kesselflicker von Bedford. Er meinte John Bunyan. Wenn ich das nur könnte, ich würde meine ganze Gelehrsamkeit hergeben. Also er war wirklich eine gottesfürchtige Seele, die Christus liebte. Und dieser John Owen schrieb in seinem Werk Apostasy from the Gospel, Abfall vom Evangelium, die Apostel hatten außergewöhnliche Gaben, denn sie waren berufen, ein außergewöhnliches Werk zu tun. Wir sind zu einem gewöhnlichen oder bleibenden Werk berufen, weshalb der Geist in uns mit gewöhnlichen Gaben ausstattet. Aber der Heilige Geist kann die gewöhnlichen Gaben genauso wirksam werden lassen wie die außergewöhnlichen. Es sind nicht Zeichen und Wunder, welche die Feindschaft im Herzen der Menschen entfernen und wahre Buße und Glauben einpflanzen, sondern das erneuerungsschaffende Wirken des Heiligen Geistes. Christus tat viele mächtige Zeichen und Wunder und doch glaubten sie nicht an ihn. Der meistgelesene puritanische Bibelkommentar, das Bibelwerk von Matthew Henry, dort steht Folgendes, im Vorwort zum Band 4 seines Bibelwerks, also wer will, kann es nachher gerade nachprüfen, ob es stimmt, was ich hier vorlese. Also ich habe es übersetzt, aber ihr könnt es dort Englisch nachlesen. Also im Vorwort zum Band 4 seines Bibelwerkes, die Gabe des Zungenredens war eines der neuen Werke des Geistes der Weissagung. Und sie wurde mit dem ganz besonderen Zweck gegeben, dass jetzt, da die jüdische Umzäunung niedergerissen war, alle Nationen in die Gemeinde eingeführt werden sollten. Diese und andere Gaben der Weissagung haben, da es sich um Zeichen handelt, lange seither aufgehört und sind beiseite gelegt worden. Wir haben keine Ermunterung, ihr Aufleben zu erwarten, sondern werden ganz im Gegenteil dazu angeleitet, die heiligen Schriften als das befestigte Wort der Weissagung zu bezeichnen, welches gewisser ist als jede Stimme vom Himmel. Und wir werden angeleitet, auf diese zu achten, sie zu erforschen und an ihnen festzuhalten. 2. Petrus 1, 19. Spurgeon hatte die gleichen Überzeugungen. Die Werke des Heiligen Geistes, die gegenwärtig der Gemeinde Gottes gewährt werden, sind in jeder Beziehung jenen früheren Wundergaben gleichwertig, welche nicht mehr unter uns sind.
das Werk des Heiligen Geistes, durch das Menschen aus ihrem geistlichen Tod auferweckt werden, ist nicht geringer als jene Macht, durch welche die Menschen damals in Zungen redeten. Also das große Mittel, um Erweckung zu wirken, das große Mittel, das der Heilige Geist verwendet, ist das Wort Gottes. Und lasst mich zum Schluss noch zusammenfassen, was wir an Lehren für uns merken wollen, mitnehmen wollen, behalten wollen aus dieser Zeit der großen Erweckung des 18. Jahrhunderts. Was mich persönlich an Georg Whitfield so stark beeindruckt hat, war die Tatsache, dass er von Gott überwältigt war. Das Gleiche sieht man bei Edwards. Im Anfang also Gott. Beim Evangelium geht es um Gott, nicht um den Menschen in erster Linie. Das Evangelium ist nicht eine geniale Methode, um den Menschen glücklich zu machen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, um den Menschen von der Sünde zu befreien und zu Gott zu führen. 1. Petrus 3, Vers 18. Es geht um Gott. Im Anfang Gott. Und wir haben an diesen beiden gesehen, sie dachten richtig über Gott und daraus ergab sich, dass sie alles von Gott erwarteten. Sie wussten, Errettung ist Gottes Werk. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht manipulieren. Daher redeten sie auch richtig über Gott. Das Evangelium heißt, Römer 1, Vers 1, das Evangelium Gottes. Und dann steht dort in Römer 1, Vers 2, über den Sohn Gottes. Und das zeigt uns, worum es beim Evangelium geht. Um Gott. Und so predigten sie das Evangelium. Sie verkündigten ihnen Gott, wer Gott ist und wer sein Sohn ist. Und Errettung führt zu Gott. Und dann haben wir bei beiden auch gesehen, die rechte Beziehung zu diesem Gott. Er ist groß, er ist alles, wir sind klein, wir sind nichts. Bei beiden haben wir gesehen Fleiß, ein beharrliches, systematisches Arbeiten im Wort Gottes, in der Lehre, in der Predigt, Fleiß und Hingabe. Und zum Schluss haben wir uns in Erinnerung rufen können, es wird Widerstand geben. Widerstand ist da. Die Erweckung muss verteidigt werden, aber die Abwehr kann nur durch Gottes Wort geschehen. Genauso wie nur Gottes Wort Erweckung wirken kann, kann auch die Abwehr nur durch Gottes Wort geschehen. Ich schließe mit drei Versen aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 11. Die drei letzten Verse aus diesem Kapitel, nach dieser großartigen Darlegung des Evangeliums Gottes, sagt Paulus zum Schluss, Römer 11, 33 bis 36, es sind vier Verse. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.